Hallo, willkommen bei The Block of Rock, deinem Hardrock und Heavy Metal Podcast Musikmagazin. Ich bin Uwe Lerch und ich nehme dich Backstage mit zu den Rockstars. Natürlich quatschen wir über die Musik, die uns alle verbindet, über neue Platten, über Livepläne und was früher so war. Aber wir sprechen auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert und welche Rockstar-Tipps haben sie für dich da draußen? In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Leute, nach einer längeren Pause gibt es endlich mal wieder eine neue Episode von The Block of Rock. Ja, heute gleich mit einem ganz besonderen Gast, denn ich habe Besuch zu Hause von einem ganz lieben alten Freund bekommen. Wobei, so alt ist er ja noch gar nicht, aber ich bin froh, dass er mich mal hier besucht, bei mir in Frankfurt, Tobi Austin Breitenbach.
Hey Uwe, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Tobi, ja, hi. Genau. Die erste Frage, wo kommt eigentlich das Austin her? Ist das wirklich dein zweiter Vorname?
Das ist mein Künstler, zweiter Vorname. Ich wollte immer einen zweiten Namen haben. Und ich bin ja sehr amerikanisiert aufgewachsen und alle meine Idole waren natürlich Amis. Und als ich nach einem Künstlernamen vor ein paar Jahren gesucht habe, dachte ich, naja, ich lass mal das Breitenbach weg, aber ich brauche was anderes noch. Und da bin ich über eine meiner Lieblingsstädte gestoßen, nämlich Austin, in der ich zuletzt 2017 war, zu South by Southwest.
Ah, das hätte ich jetzt gefragt, genau.
Und da habe ich ein ganz tolles Foto-Erinnerungsbuch damals von der Crew, mit der ich dann da war. Und es überfiel mich dann irgendwann eines Tages, wo ich sagte, das passt doch, das klingt gut. Und das war auch in der Zeit, wo ich meine Kinder bekommen habe. Und die haben alle tatsächlich einen coolen Zweitnamen. Ach was. Und da war ich so ein bisschen neidisch, dass sie so aufwachsen. Und dann dachte ich mir, den nehme ich mir jetzt einfach. Und dann dachte ich, Tobi Austin klingt genauso gut wie Tobi Austin Breitenbach. Der bleibt jetzt erstmal.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Austin ist, glaube ich, eine sehr schöne Stadt. Ich habe natürlich Berichte von der South by Southwest gesehen, aber ich habe einen guten anderen Musikerfreund da, den Jürgen Engler von den Krupps.
Ja,
Und der hat mich mal im Rahmen eines Interviews durch Austin geführt. Das sieht ja doch sehr,
coole Stadt,
sehr schön aus da. Ja. Also da würde ich auch gerne mal hin. Naja, jetzt kommen wir aber zu dir. Wir kennen uns natürlich schon eine ganze Weile. Wir haben uns damals kennengelernt, als ich noch bei iMusic One war, bei dem Musikfernsehsender. Mhm. Und ihr habt gerade quasi absolut abgeschlossen und ihr habt Breitenbach quasi als neue Band gemacht. Damals zu dritt, Pogo, Robby und du. Und obwohl das Video oder die Videos, die ihr hattet, bei uns auf dem Musiksender on Heavy Rotation liefen, hat es nicht ganz gereicht. Woran lag es damals?
Ja, also was heißt nicht ganz gereicht?
Wahrscheinlich am Sender, ne?
Wir sind nicht in die Charts gekommen und wir haben auch nicht auf Wacken gespielt, das stimmt. Wobei, ich erinnere mich, ich glaube, das Video lief damals sogar auf Wacken durch euch. Und wir hatten es tatsächlich so, dass wir nachdem wir absolut hinter uns gelassen hatten, das war auch ein Label-Deal mit AFM Records in Hamburg, das war alles ganz toll. Wir haben mit vielen größeren Bands gespielt, unter anderem auch Bonfire oder Pain waren wir auf Tour gewesen. Da haben wir uns, also ich sag mal, das Ganze hieß Breitenbach, weil es als Solo-Projekt gestartet ist und ich habe tatsächlich einfach von vorne angefangen, ein eigenes Label gegründet, einen eigenen Vertriebsdeal mit Intergroove damals in Offenbach noch gemacht und dann auch einen kleinen Verlagsdeal abgeschlossen. Und wenn du so alles alleine machst, dann kann das halt auch oft mal nicht reichen für einen größeren Sprung. Aber ich finde, wir haben damals schon recht große Sprünge für unsere Verhältnisse gemacht. Aber wie du schon sagst, ja, so richtig gereicht hat es noch nicht.
Tolle Songs waren auf jeden Fall dabei. Ich habe mir quasi, als wir uns dann wieder getroffen haben, nochmal die Videos angeschaut. Die waren ja wirklich auch für die damalige Zeit wirklich toll produziert. Ja. Und das sah alles international aus. Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern.
Ja, super. Definitiv, ja.
Ja, du hast weiter Musik gemacht, hast aber natürlich dann auch andere Jobs gemacht, um dich zu finanzieren. Und jetzt habt ihr als Power State wieder in der Originalbesetzung quasi, in der ihr schon absolut und Breitenbach mal wieder zusammengefunden, als Power Trio. Habt ihr euch denn zwischendurch immer wieder getroffen und weiter Musik gemacht?
Wir hatten als Breitenbach doch ein paar Jahre zusammen Musik gemacht. Das waren zwei Alben, nochmal eine EP, die wir rausgebracht hatten. Und ja, ich glaube, wir hatten ein paar Jahre Spaß. Es ging bis 2014 ungefähr. Mhm. Und dann haben wir uns wirklich auf eine große Pause erstmal geeinigt, ohne zu wissen, was das heißt. Also ist das jetzt wirklich alles gewesen oder dauert das 2-3 Jahre oder nur eins? Ich bin dann allerdings aus beruflichen Gründen 2015 nach Leipzig gezogen und habe mich erstmal komplett hier aus Hessen verabschiedet. Hatte auch keine, außer familiär natürlich, Verbindungen, die mich dann irgendwie wöchentlich zurückgezogen hätten. Und habe mich da einfach nochmal musikalisch ein bisschen ausprobiert, habe viele deutsche Songs geschrieben, habe mich da in der Musikszene ein bisschen getummelt, die wirklich komplett anders ist. Das ist so eine Rockszene, wie ich sie hier kenne, habe ich dort nicht kennengelernt. Dafür andere Dinge gemacht und das war ganz, ganz spannend. Und irgendwann, das war 2018 tatsächlich, da hatte ich, ah nee, Quatsch, da muss ich ja immer ganz kurz zurückspulen. Ich glaube, 2015, 16, irgendwann rief mich Robbie an und sagte, hier, unser alter Proberaum, der wird jetzt bald abgerissen und wir haben da noch ein paar Sachen drin. Da müssten wir noch mal hin. Da sage ich, ja komm, da gehen wir noch mal hin. Und dann haben wir eine Runde zusammen gedreht, einen Abend Musik gemacht, Robbie und ich. Und das war so lustig, weil da so coole Sachen rumstanden, Verstärker, die wir vorher nicht hatten und irgendwelche Pedale und so weiter. Und dann haben wir an dem Abend in 2 Stunden Riffs geschrieben, die für 5 Songs hergemacht haben. Ja. Und die haben wir dann mit nach Hause genommen und jetzt spule ich wieder vor auf 2018. Da haben Robbie und ich auch mal wieder telefoniert und über diese Zeit kurz nachgedacht. Hey, weißt du nicht, weißt du noch, dass wir da vor 3 Jahren mal diese Riffs gemacht hatten? Ja, das war cool, Robbie, das stimmt, ja. Und da sage ich, weißt du, wir sind eigentlich zu alt, um nicht nochmal eine Band zu machen. Weißt du das eigentlich? Und in dem Telefonat haben wir dann überlegt, was wäre denn, wenn wir jetzt den Pogo nochmal anrufen, zu dem wir jetzt 4 Jahre keinen Kontakt hatten. Und das haben wir tatsächlich gemacht und waren wenige Wochen später zusammen in einem Proberaum mit Verstärkern, Gitarren und allem drum und dran und haben gesagt, so, jetzt bin ich immer mal gespannt, was passiert. 4 Jahre nicht miteinander gesprochen oder mal sporadisch, Robbie und ich vielleicht, aber auf keinen Fall Musik gemacht und wir haben Dinge einfach mal losgeledert, ja. Die hatten wir vorher nie so gespielt. Wir haben einfach gemerkt, da ist ein bisschen, da müssen wir nochmal was anderes machen. Das haben wir aber 2018 noch nicht so ganz hinbekommen, weil wir alles unter diesem Deckmantel, ja, die Band heißt ja irgendwie Breitenbach und das hat halt einfach so ein Geschmäckle gehabt, ja. Mhm. Wir hatten kurz Zuwachs bekommen mit einem zweiten Gitarristen und irgendwie war das alles nicht rund und ja, haben dann irgendwann beschlossen, wir lassen mal das Breitenbach sein. War sowieso nie mein Favorite gewesen, aber es gab nie einen Bandnamen, der zur Diskussion stand. Und da habe ich gesagt, bevor wir nicht einen Bandnamen haben, einen anderen, machen wir nicht offiziell weiter. Ja, und so kam es, und das sage ich jetzt mal nur nochmal ganz schnell, wir hatten damals...
Wir sind ja hier unter uns.
Ja, genau. Ich hatte damals Kontakt zum Norm von den New Roses, der zu der Zeit gerade nicht dabei war bei der Band. Und wir sind irgendwie zueinander gekommen und haben überlegt, ja, hey, wir haben beide Bock auf was Neues. Und ich habe ihm erzählt, hey, Robbie, Pogo und ich, wir wollen ein neues Projekt machen. Und er wollte ein neues Projekt machen, habe ich gesagt, komm, dann lass uns doch mal zusammen tun. Und ich hatte irgendwie noch 2-3 Songs in der Hinterhand. Und dann haben wir tatsächlich gestartet, allerdings mit Norm, das hat gar nicht lange gedauert. Wir haben eine Handvoll Proben, ein Konzert miteinander gespielt und dann war er eigentlich dann auch schon wieder fast ein Jahr dann raus, bis wir dann tatsächlich mit Power State ins Studio gegangen sind. Aber da greife ich jetzt schon ein bisschen vor.
Aber da war der Name dann schon da.
Und da war dann der Name einfach schon da, genau. Mit Norm zusammen haben wir den Namen ins Leben gerufen. Das war Pogos Kreation. Und der hat halt auch genug Power, dass wir gesagt haben, da können wir uns auch musikalisch was drunter vorstellen, wo wir hinwollen, wo wir als Band mal hinwollen. Und
Ihr zeigt das ja auch auf der Bühne, aber da kommen wir dann auch gleich ein bisschen später noch dazu. Ja, sehr schön. Ja, in diesem Zusammenhang haben wir uns dann auch wieder gesehen, weil ihr habt das Album ja in Frankfurt in den Studios 301 aufgenommen, einer Location, die, ja, ich glaube, seinesgleichen sucht, hier im Rhein-Main-Gebiet zumindest mal von der technischen Seite und von der Arbeitsumgebung. Da habt ihr das Album eingespielt, gemixt und Co. Da haben wir uns immer wieder mal gesehen. war schön, dass wir uns auch regelmäßig gesehen haben, weil das Album ja quasi über eine längere Distanz entstanden ist. Witzigerweise parallel, während ihr das Album dort gemacht habt, haben Jana und ich unser Buch Amplify Your Life dort geschrieben, weil wir eine ganze Weile dort in den Studios die Möglichkeit hatten, quasi Schreibtische zu nutzen. Und wir hatten da quasi unser Office. Und insofern gab es eine ganze Weile so eine Parallelität unserer Produktion. Bei euch eben die Platte, bei uns das Buch. Und dann gab es irgendwie im Winter 24, 25 gab es dann die Einladung, dass ihr, das ging ja auf einmal ganz schnell, ihr hattet Visuals, es gab ein Albumcover und ihr habt quasi ein Release-Konzert gespielt, was ich mit, weiß nicht wie viel, 30, 40 Leuten mitverfolgen durfte, was wirklich ganz toll war. Ihr habt sehr grelle Visuals gehabt, die ungewöhnlich waren, so für die düstere Metal-Szene, was ich aber super fand. Und da waren einige Leute anwesend und alle haben dann auf den Album-Release gewartet und es passierte erstmal nichts. Und ich war, es war so ein bisschen wie damals Def Leppard Hysteria. Es wurde immer angekündigt und dann kam es doch nicht. Und dann wurde es nochmal angekündigt, doch nicht. Was ist da eigentlich passiert?
Das war ganz wild.
Ich muss mal ein Bier trinken.
Ja, lass dir schmecken. 2024 habe ich mit dem lieben Nils, das ist unser Produzent, im Studio 301, wie du schon gesagt hast, wir haben uns ganz viel Zeit gelassen, die richtigen Sounds für alles zu finden. Wir haben tatsächlich relativ schnell an einem Wochenende alle Songs getrackt. Das heißt, wir haben das live eingespielt, Schlagzeug zusammen mit Bass und ich war nochmal in einem separaten Raum mit meiner Gitarre. Das heißt, ich habe live gespielt, gesungen, Pogo das Gleiche, während Robby eigentlich Schlagzeug aufgenommen hat. So haben wir die Schlagzeugtracks sozusagen erstmal eingefangen. Und nachdem das für alle Songs im Kasten war, haben wir uns tatsächlich für Gitarrensounds extrem viel Zeit gelassen. Wir haben sehr viele Verstärker ausprobiert mit unterschiedlichen Boxenkombinationen, unterschiedlichsten Mikrovarianten und so weiter. Und dann darüber hinaus noch, welche Gitarre, also das war schon sehr viel herumprobieren. Und tatsächlich für jeden Gitarrenpart wieder von vorne. Um einfach zu schauen, was gefällt uns am besten. Und insofern ist da halt einfach viel Zeit ins Land gegangen, die wir aber sehr gerne investiert haben, weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre erstmal in dem Studio. Und das hat sich tatsächlich vom ersten Track, vom ersten Rekorddrücken ganz besonders angefühlt. Und das wollten wir einfach einfangen. Und das hat sich dann weitergetragen über alle Instrumente und den Gesang und so weiter. Und ich erinnere mich auch noch an den Song, den wir gerade aufgenommen hatten, als du reingekommen bist, mit dem lieben Jan. Da waren wir gerade dabei, die Vocals von Rise and Shine aufzunehmen. Und das war alles noch komplett ungemischt. Wir waren gerade dabei, noch mehr Vocals aufzunehmen, so einen halben Chor. Und dann kamt ihr rein und ich habe mich natürlich mega gefreut. Und ich glaube, wir haben dann aber auch mal kurz Play gedrückt. Und das war natürlich ein ganz komischer Moment für mich, wenn ich weiß, das Ding ist noch nicht mal angemischt oder irgendwie hörbar gemacht. Und da fange ich natürlich immer erstmal an zu schwitzen. Aber ihr fandet es gut, also war ich dann doch ein bisschen beruhigt. Und das war der letzte Song.
Der Song ist auch echt ein Ohrwurm. Also ich habe ihn ja jetzt auch live erleben dürfen. Da kommen wir auch nochmal zu. Aber das ist also für mich eines der Highlights vom Songwriting her, vom Album.
Ja, kann ich dir gleich sagen, um was es geht.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wollen wir es gleich vorziehen? Komm, komm's raus, bevor ich es nachher vergesse.
Ich habe ja zwei ganz süße Kids. Das sind Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Die sind 2022 zur Welt gekommen. Und das war genau die Zeit, in der wir Power State gegründet hatten. 2022 und wir natürlich noch auf der Suche nach Songs waren. Also das heißt, ich habe auch da fleißig noch geschrieben und als Sänger ist der Textpart natürlich immer noch ein bisschen was Besonderes. Manchmal ist es ein bisschen generisch und da ist das Riff einem dann doch wichtiger, dieses Gitarrenriff. Ich meine, ich bin ja auch Gitarrist, aber es gibt halt auch Songs, da knabber ich dann auch mal ganz lange dran, bis der Text für mich passt. Und mit frisch geborenen Zwillingen gehen die Monate ganz schnell ins Land und der Schlaf ist ganz schnell aus dem Fenster. Die Nächte werden zu Tagen und die Tagen werden zum Kinderwagen schieben. Und so war es tatsächlich, dass ich einige Nachmittage den Kinderwagen geschoben habe. Und immer dann, wenn ich das alleine gemacht habe, die Zeit genutzt habe, die Kids haben geschlafen. So, jetzt habe ich nochmal 3-4 Kilometer vor mir. Ich hole jetzt nochmal meine Gedanken raus und habe dann da weitergeschrieben an diesen Texten. Und bei Rise and Shine ging es um die beiden. Tatsächlich. Und das ist ein bisschen ein bisschen abgespaced vielleicht, weil im übertragenen Sinne habe ich mir immer vorgestellt, dass die irgendwann die Jugendgang anführen in dem Kaff, in dem wir wohnen. Und sie sehr wahrscheinlich das Sagen hat und er am Ende alles ausführen wird. Ja? Sie ist 3 Minuten älter und er wird sehr wahrscheinlich der Größere. Und es ist so. Also die sind jetzt knapp 4 und die sind wirklich so ein Highlight auch bei uns. Und sie ist auch so ein bisschen die Chefin, aber er ist auch weitaus größer und auch weitaus körperlich tougher, sage ich mal. Und damals war wie so ein Blick in die Zukunft für mich. Und dann habe ich das so gesponnen, dass sie halt irgendwann das Universum halt beherrschen, ne, und aufsteigen sozusagen und irgendwann dieses Universum beherrschen. Und ich kann sie dabei ja nur begleiten. Und ne, ich bin der alte Papa, der weißhaarige Papa irgendwann, der sie dann halt nur noch hochheben kann und sie dann loslassen muss. Ne? Und das ist ein bisschen, natürlich Fantasy und metaphorisch tief. Aber ich muss sagen, man kann das schön übertragen einfach. Und deswegen habe ich da auch nie einen Hehl draus gemacht und erzähle die Geschichte so, wie sie ist.
Sehr schön. Ja. Mein Gott, jetzt kenne ich sie auch. Also das ist wirklich ein Song, der für mich einfach zu den Highlights gehört von dem Album, schön, was ich ja danke. Schon sehr früh kannte. Ja, also dann kam man diese Listening Session.
Ja.
Die große Party und dann ist erstmal nichts passiert. Was ist denn dann eigentlich passiert?
Ja, da sind Dinge passiert natürlich. Also wir hatten zwischen Recording und Listening Session sind ja auch ein paar Monate erstmal ins Land gegangen, bis das Album tatsächlich richtig fertig war.
Ihr habt ja abends, Nils und du, also habt ja lange gefeilt immer wieder. Ja. Dann wurde ja auch der Mix in so einem speziellen Dolby Atmos, gab es ja auch noch, was ja ungewöhnlich ist für eine neue Band quasi. Also das heißt, neu seid ihr ja nicht gewesen, aber für eine Band unter dem Namen erstmals jetzt quasi angetreten, das sind ja die technischen Möglichkeiten im Studio waren ja da, aber was ist da rund um das Release-Konzert und auch danach passiert?
Also ich muss sagen, das Ganze ging knapp 4 Wochen vielleicht vor diesem Konzert tatsächlich los, dass Nils hat immer gesagt, mit Rise and Shine, das geht Gold, das wird Gold. Und das war ja, es ist natürlich immer noch, aber es war damals so weit weg, dass ich mal gesagt habe, ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich glaube, er meint es inzwischen ernst.
Nils arbeitet übrigens mit Bands wie Rammstein, Lindemann und Ghost zusammen.
Ja,
also der weiß schon ungefähr, was gut ist.
Er ist inzwischen auch FOH-Mann von Ghost tatsächlich, international für alle Touren. Und der hat natürlich auch ein extrem gutes Händchen, auch für unsere Musik. Und er kennt das natürlich auch, wenn eine Band erfolgreich ist, Gold oder Platin geht. Aber aus dem Stegreif eine Band, die keinen Plattendeal hat, die keiner kennt, die vielleicht einen schönen Song im Studio macht, das ist ja einfach, das ist so, wie wenn deine Kinder plötzlich das Universum beherrschen. Ja? So ungefähr die gleiche Liga. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, wenn Nils das jetzt noch einmal sagt, dann muss ich mir irgendwas überlegen, dass wir zumindest alles dafür tun, was wir tun können. Und ich glaube, ich dachte damals auch, das haben wir noch nicht gemacht. Und er hat das wieder gesagt. Und dann dachte ich, alles klar, danke für den Startschuss. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht oder ziemlich schnell dann auch entschieden, pass auf, wir machen jetzt mal so einen Medienabend und laden einfach mal zu einem Studio, zu einem exklusiven Listening-Abend, laden wir mal alle unsere Freunde und Bekannte ein, die auch ein bisschen was damit anfangen können. Und über den Sommer hin, auch über die 301 Feiern, die Feiern, die in dem Studio auch immer wieder mal stattgefunden haben, hatten wir uns ja dann auch wieder gesehen öfter und so weiter. Und du hast ja auch nette Leute mitgebracht wiederum und genauso hatten wir uns das auch vorgestellt. Und nichtsdestotrotz hab ich dann auch mal Fühler ausgestreckt und zum Beispiel auch den Andreas Bob mal kontaktiert, den ich noch aus Zeiten von meinem vorherigen Arbeitgeber kenne und habe ihm gesagt, hey, pass auf, das und das mache ich gerade, das und das ist meine Band, willst du es dir nicht mal anhören? Und das hat er dann tatsächlich dann auch gemacht, das war nicht lange nach dieser Listening Session und hat uns dann eingeladen und sagte, ja, was ist denn euer Plan? Und wir sagten, ja, wir wollen das Album im April releasen. Und dann hat er gesagt, dann ist klar, dann, wenn ihr das macht, dann kannst du direkt schon mal ein zweites Album schreiben, weil dann lassen wir das mal mit dem ersten Album. Das ist dann nämlich schon vorbei. Und wie gesagt, wir haben uns dann relativ schnell getroffen. Und er fand das gut. Und nach ein paar Gesprächen hat er uns angeboten, einen Bandübernahmevertrag hat er uns angeboten und gesagt, hier, lass uns doch ein paar Sachen einfach zusammen machen und mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann haben wir den Release tatsächlich erstmal gestoppt, ohne ein neues Termin zu haben. Weil
das heißt, es war alles schon sozusagen alles am Rollen. Die Promo hat ja schon angefangen, es gab ja schon Newsletter.
Promo, genau.
Aber es war noch nichts gepresst im klassischen Sinn.
Genau, naja, weil wir ohne Label, wir haben ein bisschen Promo.
Aber digitale gebucht. Releases gab es ja.
Es sollte ein digitaler Release werden, genau. Und wir hatten auch eine Promo-Pressung tatsächlich. Damals, und das Gute war ja, mit der Promo, die wir hatten, haben wir auch schon unsere ersten Feedbacks bekommen. Mhm. Und die Musik war immer top und das Cover war immer so, naja, passt jetzt vielleicht nicht ganz so. Hast ja vorhin selber gesagt, es war ein bisschen bunt und ein bisschen schrill für die Musikrichtung. Und das war ja so ein bisschen Glück im Unglück, da wir es ja jetzt gestoppt hatten, konnten wir natürlich auch nochmal ans Cover ran. So, und
also es gab ein physisches Produkt auch?
Es gab eine Pressung, 100 Stück Promo.
Wow.
Das ist so ein bisschen wie die alte Appetite for Destruction von Guns N' Roses, ja.
Heute unbezahlbar wahrscheinlich, ja.
Ich habe sie quasi noch im Keller, ja, die unverkäuflichen Exemplare, aber wir haben dann tatsächlich nochmal alles auf den Kopf gestellt und den Release auf Dezember gelegt, tatsächlich. Und das erstmal alles ganz still und heimlich und leise, weil wir hatten relativ lange nichts schriftlich. Das hat sehr lange gedauert, das heißt, man hat auch erstmal länger nichts von uns gehört und wir waren so ein bisschen verunsichert, was wollen wir denn jetzt nach außen tragen? Dann ist so ein kleines Loch erstmal entstanden. Und in der Zeit haben wir eher dann halt auch am Albumcover selber gearbeitet, das haben wir dann auch selber noch gemacht. Und genau, als dann alles unter Dach und Fach war und wir auch Termine endlich hatten, wann kommt denn jetzt das Album, da haben wir dann wieder angefangen, mehr drüber zu sprechen. Dann haben wir auch gesagt, hey, sorry für die Funkstille, da ist viel passiert und da passiert jetzt noch mehr. Und da haben wir tatsächlich dann auch den 5.12. als Release-Datum genannt und gleichzeitig auch announced, dass wir damit dann auch auf eine kleine Tour gehen.
Ja, das ist natürlich praktisch, wenn ihr mit Andreas Bob zusammenarbeitet, mit seiner Firma Lucky Bob. Jetzt übrigens gerade, as we speak, 10 Jahre alt die Firma. Also mittlerweile ja echt eine Top-Adresse in Deutschland und international. Viele internationale Künstler arbeiten ja auch da zusammen. Jeff Tate arbeitet ja auch mit ihm zusammen im Touring-Bereich und viele große Künstler, mit denen ihr jetzt auch auf Tournee seid. Das ist natürlich für euch auch ein Fund. Also ich meine...
Ja, also ich... den Lucky und den Andreas, die kenne ich, wie gesagt, noch von früher. Und das war schon auch immer weit weg für mich, zu sagen, hey, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Erstens mal ist es kein Metal und zweitens haben wir nie was so Fertiges gehabt oder was Passendes, dass ich gesagt habe, ey, das kann ich mal jemandem auch zeigen aus dem Bereich. Und genau so ist es, wie du sagst. Wir waren dort, als wir das erste Mal Lucky Bob besucht hatten, sind wir dann auch durch die Heiligen Hallen gelaufen und haben dann auch eingelagertes Equipment von Michael Schenker gesehen oder anderen, ne? Und die dann hinten sozusagen im Storage-Bereich Sachen lagern, die sie dann halt abrufen, wenn sie in Deutschland auf Tournee gehen. Und da haben wir dann schon auch uns heimischer gefühlt. Da waren wir dann, da haben wir gesagt, okay, hier wird Rock gelebt und verstanden, Rock und Metal. Hier fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Und wir sind auch wirklich mit offenen Armen dann auch empfangen worden und fühlen uns auch immer noch sehr, sehr wohl. Ja, obwohl wir da erstmal einen halben Schritt vielleicht gegangen sind zusammen. Aber genau, wir haben jetzt zwei Tourneen gespielt, einmal mit Nazareth und auch ein paar Shows mit Michael Schenker. Und das war für uns natürlich gut, um warm zu werden, auch um die Partnerschaft da ein bisschen greifbarer zu machen. Den Album-Release haben wir zusammen gemacht und ja, das war jetzt, sage ich mal, so der erste halbe oder der erste Schritt, den wir zusammengegangen sind.
Wie ist das dann, wenn man quasi jetzt aus der Sicht von Nazareth und Michael Schenker quasi eine neue Band ist, obwohl die natürlich in der Konstellation schon 20 Jahre irgendwie zusammen Musik macht? Haben die euch wahrgenommen? Haben die euch gesehen? Habt ihr was von denen mitnehmen können? Gab es überhaupt Kontakt mit den Musikern oder zumindest mit der Peripherie drumherum? Wie war das für euch?
Ja, also wir haben früher schon auch in anderen Bands oftmals Support Acts mit größeren Bands gespielt, zu denen wir da aber in der Regel mehr Kontakt hatten als jetzt bei den letzten beiden Tourneen. Also mit Nazareth, die waren sehr ruhig hinter der Bühne oder kamen oft spät auch ins Backstage. Die Roadies haben den Soundcheck gemacht, das heißt, die sind dann eigentlich wirklich nur kurz vor der Show gekommen und nach der Show waren sie dann auch relativ schnell weg. Und wir als Support Act, wir haben natürlich geschaut, dass wir der Hauptband aus den Füßen gehen, ne? Also möglichst schnell abbauen und alles rausbekommen, damit sie natürlich auch ihren Platz haben. Und da es eine Nightliner-Tour war, waren sie dann auch relativ schnell wieder im Nightliner und nachts weitergefahren zur nächsten Show oder vielleicht in ein Hotel. Und da haben wir tatsächlich wenig Kontakt gehabt. Wir haben mit dem Drummer ab und zu mal gesprochen, der aber auch eher, sag ich mal, verhalten ruhig war. Der hat fand aber unseren Drummer, also den Robbie, ganz spannend. Ne? Ich meine, Robbie ist halt mit seinen 2 Metern auch wirklich imposant, wenn man mal live davor steht, wie er sein Schlagzeug verprügelt sozusagen. Und das hat tatsächlich immer wieder für Aufsehen gesorgt und an sich auch die ganze Road-Crew, die waren immer sehr angetan von uns und wir eigentlich auch immer von der Nettigkeit von den Jungs und von der ganzen Crew. Also wir haben immer ein super Verhältnis gehabt jetzt auch, vor allem halt mit allem drumherum, mit allen Technikern, mit allen Roadies und so weiter und versuchen da einfach so professionell wie möglich auch zuzuarbeiten, damit keiner mit uns noch Stress haben muss, ne? Weil wir sind die Support-Band, wir haben einen Job, das ist die Betriebstemperatur zu erhöhen, richtig, das Publikum warm zu machen und schon mal den Abend zu eröffnen, damit dann halt die Hauptband auch wirklich schön da rausgehen kann und sich direkt wohlfühlen kann. Das ist so unser Job und da, klar, gehen wir raus und geben unser Bestes. Wir hauen auch auf den Tisch, so fest wir können. Wir wollen natürlich schon so ein bisschen unser Duftmärkchen hinterlassen, aber alles drumherum, da sind wir dann sehr schnell. Also schneller Aufbau, schneller Abbau, schnell raus aus den Füßen und so weiter. Und da bleibt nicht viel Kontakt zu der Band, auch wenn man mal ein paar Konzerte miteinander spielt. Und bei Schenker, das war ein bisschen größer tatsächlich als bei Nazareth. Die Produktion war größer, die Shows waren größer und auch die gesamte Produktion, da waren mehr Leute auch dabei. Und da hat man sich dann schon öfter mal irgendwie bei einem Käffchen oder bei einem Bierchen dann nochmal zufällig unterhalten. Aber das ist dann noch das, was da passiert. Ne? Man läuft sich dann irgendwie zufällig nochmal über den Weg und dann quatscht man dann auch nochmal. Ja,
der aber Tyson. Michael Schenker hat sich jetzt nicht deine Flying V mal in die Hand genommen und geguckt, ob die besser ist.
Ja, die wollte ich ihm jetzt nicht unbedingt leihen, auch wenn es eine weiße Flying V war. Nein, also mit Michael haben wir gar keinen Kontakt gehabt.
Seine Söhne mit dabei oder sein Sohn?
Der Tyson war mit dabei, genau, sein Sohn. Und der war tatsächlich fürs Merch mit dabei. Ich wusste das aber gar nicht, dass das sein Sohn ist. Das habe ich erst am letzten Abend eigentlich erfahren. Wir hatten in Warschau dann gespielt, der letzte Abend. Und da war keiner von uns am Merch, er auch nicht, weil die Halle selber das Merch, die Merch-Konzession hatte. Und die haben das dann sozusagen verkauft. Und dann bin ich zu ihm hin und sagte, hey, also heute Abend hast du sozusagen frei. Ich habe später auch frei, dann können wir ja mal ein Bierchen trinken. Und dann habe ich erst realisiert, ach scheiße, das ist ja der Sohn von Michael. Ach krass, ja. Also es war wirklich immer nett und es war auch immer total entspannt. Aber Michael habe ich nicht kennengelernt.
Naja. Ja. Wie waren die Reaktionen der Leute? Ist ja viel wichtiger. Wie seid ihr bei dem Publikum angekommen? Ich meine, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Künstler, obwohl sind mal beide Karrieren 50 Jahre plus X zurückliegen.
Ja.
Aber die Musik, sowohl von UFO als auch von Nazareth, ist ja eher klassisch Hardrock getrieben, kein Metal. Und trotzdem sind es ja zwei Bands, die auch heute noch, auch selbst in Metal-Kreisen, hoch angesehen sind, weil sie quasi das über die Jahre quasi konserviert haben, den Sound. Wie seid ihr da angekommen als junge Musiker?
Ja, das Gute ist, wir sind auf jeden Fall die Jungspunde immer gewesen, ja, auch im Altersschnitt. Aber ich glaube, die Musik ist auch sehr frisch. Man sagt, oder alle sagen, es wäre Modern Hard Rock. Wobei ich nicht weiß, was das heißt. Jetzt habe ich so langsam ein Gefühl dafür. Und insofern haben wir auch Elemente drin, die man halt nicht im klassischen Hardrock findet. Wir haben auch mal Loops mitlaufen und so weiter. Das macht so eine klassische Hardrock-Band natürlich nicht. Und wir waren am Anfang natürlich auch sehr verunsichert. Na, passt das irgendwie? Gerade bei Nazareth, da ist schon sehr viel dazwischen. Muss aber sagen, gerade auch bei Nazareth war das Publikum sehr vermischt. Und die ersten zwei Konzerte in der Schweiz, die haben halt einfach wirklich alles aufgelockert. Wir waren sehr nah am Publikum dran. Das waren zwei ausverkaufte Shows. Und das war ein super gemischtes Publikum. Und wir hatten direkt Lächeln, wir hatten direkt ein Wippen beim ersten Song. Und wir machen es dann schon immer so, dass wir beim dritten Song eine kleine Animation machen, um mal zu gucken, wie viele Reaktionen bekommen wir überhaupt. Und da waren sofort alle Hände oben. Und das hat uns natürlich schon das Selbstbewusstsein für die nächsten Shows dann auch gegeben. Und bei Schenker war es dann nicht anders. Da war, glaube ich, aber das Publikum insgesamt ein bisschen verhaltener, lustigerweise. Ich glaube, da waren auch viel mehr Gitarristen vielleicht im Publikum, die mehr gucken wollten.
Wahrscheinlich auch viel mehr Leute fokussiert auf ihn oder auf das, was er dann später macht.
Genau.
Und weniger jetzt auf den Rest der Band. Das ist bei Nazareth wahrscheinlich eher ein Bandkonzert gewesen.
Genau. Ja, glaube ich auch. Und, aber bei Schenker hatte ich eher das Gefühl, ja, die waren jetzt erstmal, okay, da geht's jetzt erstmal los, mal gucken. Und die haben so ein bisschen gebraucht, um warm zu werden. Aber irgendwie beim letzten Song hatten wir sie immer alle gehabt. Und wir haben immer unser Abschlussfoto sozusagen bekommen. Das ist auch neu für uns, dass wir so ein Abschlussfoto machen. Aber es ist für mich immer ein Erinnerungsfoto. Und ich verspreche auch immer jedem, das zuzuschicken aus dem Publikum. Wenn er mir halt schreibt, muss man mir halt dann nochmal schreiben. Dann
bei der Show im Frankfurter Zoom mit Nazareth bin ich mit Jana auf dem Abschlussfoto auch drauf.
Ja,
wir haben uns da auch bewusst nach vorne gedrängelt, damit wir da mit drauf sind. Und das war, nicht nur die Show war sehr gut, das hat auch Spaß gemacht, dich auf der Bühne zu sehen mit den Jungs, mit Pogo und Robby. Und was ihr ja auf der Bühne versprüht, das ist ja das, was auch der Name schon aussagt, eine unglaubliche Hochspannung, eine Elektrizität. Und man sieht es ja auch auf der Bühne, weil ihr habt ja auch den Blitz auf der Bühne. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so euer Markenzeichen. Ja. Den Blitz habt ihr ja schon im Studio aufgebaut. Ja. Damals, da war ich ja ganz neidisch, so ein Item auf der Bühne zu haben. Aber diese Hochspannung, das ist das, was sich bei euch so durchzieht.
Ja, ja, doch, doch, doch. Es ist nicht angespannt, aber wir sind da wirklich eher auf, also im Studio würde man sagen, auf Velocity 127, also auf Vollanschlag. Also das geht ja schon mit dem Schlagzeug los. Hm. Wenn du bei uns einen Song hörst, der ist immer auf die 12. Und so sind die Riffs eigentlich auch. Es ist wenig runtergedialt, also wir drehen wenig runter oder spielen Akustikgitarren, Songs. Momentan ist das alles eher ganz nach vorne, straightforward und manchmal auch mit Anlauf. Und das versuchen wir auf der Bühne tatsächlich auch umzusetzen, weil wenn wir schon die Chance haben, 40 Minuten irgendwo zu spielen vor einem fremden Publikum, dann wollen wir da keine Zeit verschwenden. Da wollen
und keine 10-Minuten-Ballade in der Mitte spielen.
Genau. Ja, da wollen wir schon vorne dabei bleiben und das muss einfach Spaß machen. Das muss einfach, da müssen wir anfangen, jetzt schon zu schwitzen. So. Und so empfinden wir das als part of the job. Und so macht es uns auch tatsächlich Spaß. Ne? Also 90 Minuten so durchzuziehen, ist nochmal eine andere Nummer. Also da bauen wir natürlich dann auch ein bisschen das Programm anders auf. Aber für so 40, 45, 60 Minuten, da kann man dann schon mal richtig Vollgas geben.
Ja. Richtig, den Starkstrom einschalten bei euch. Ja, ja. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive und schauen mal auf den privaten Tobi. Da gibt es ja noch die andere Seite. Du bist einmal ein erfolgreicher Businessman, du bist Familienvater von den zwei Kids. Wie ist denn das so privat? Bist du da auch so unter Strom oder versuchst du dich da eher, sag ich mal, durch das, was im Familienleben und im Job passiert, eher so ein bisschen runterzubringen? Gibt es da die Möglichkeit?
Also meine Frau sagt immer, ich bin so ein Pitta-Typ. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich bin da schon eher unter Strom. Also das ist so eher meine Natur. Ne? Ich bin Widder, ich bin von Natur aus auch Sportler und meine kreativen Phasen sind tatsächlich beim Einschlafen und beim Aufstehen. Das heißt, am liebsten würde ich dann direkt nochmal irgendwie runterrennen, die Gitarre in die Hand nehmen oder so. Und beim Aufstehen würde ich am liebsten direkt sofort ins Studio rennen, aber das geht halt gerade nicht, weil wir halt kleine Kinder haben. Und die haben noch mehr Drive als ich, ja. Bei denen geht es zwischen 5 und 6 auf jeden Fall in die Vollen. Und dann heißt es so, Papa, ich will jetzt aufstehen, ich will, dass du mitkommst. Und wenn wir unten sind, dann will ich sofort was basteln, was malen, was umziehen. Und dann geht es halt sofort los, ja. Das heißt, das deckt sich eigentlich ganz gut mit meiner Natur. Aber ja, ich glaube eher, momentan sind so die Ausgleichsphasen so die Herausforderungen, weil, also ich habe einen Job, der herausfordernd ist. Und
du bist auch viel auf Reisen.
Und ich gehe auch noch arbeiten. So. Genau, also beruflich bin ich tatsächlich viel auch unterwegs. Ich habe es mir nie ausgemalt, dass ich mal im Vertrieb arbeite, aber ich mache das jetzt schon seit 14 Jahren tatsächlich. Und es macht mir auch immer noch Spaß, weil ich bin so ein Menschentyp. Und da hole ich mir auch so ein bisschen Energie auch zurück. Wenn ich merke, dass ich gute Gespräche habe und die auch fruchten dann später, dann kriege ich dadurch tatsächlich sehr viel Energie. Und ich habe auch oftmals Teams, die ich mit denen ich arbeiten darf, früher auch viele Teams auch gecoacht. Und das gibt mir schon auch viel. Und ich bin halt auch immer ich. Ne? Ich habe halt auch lange Haare und oftmals auch einen Hoodie an. Aber ich kann natürlich auch mir einen Zopf machen und ein Hemd anziehen. Das ist auch kein Problem. Insofern bin ich da so ein bisschen wandlungsfähig. Und das hilft mir aber auch tatsächlich. Ich trage ja auch einen Hut viel auf der Bühne und bei Powerstate, und dass ich da so zwei verschiedene Persönlichkeiten habe, hilft mir, aber ich kann auch ganz normal mit offenen langen Haaren und mit einem Hoodie ins Büro laufen und sagen, so Leute, heute ist Rock'n'Roll angesagt, ja, das funktioniert schon auch, aber es ist immer viel los, das stimmt.
Ja. Hast du denn für dich einen Weg gefunden, dich zwischendurch mal ein bisschen zu erden, runterzufahren, den Verstärker mal wieder mehr auf die 1 zu drehen und von der 11 runter?
Früher war es Sport. Das ist jetzt ein bisschen schwierig geworden, weil wenn ich jetzt da noch Sport reinpacken würde, wäre das wieder Stress. Früher war ich viel laufen und auch im Fitnessstudio, aber das mache ich jetzt eigentlich seit der Geburt der Kinder so gut wie gar nicht. Deswegen habe ich momentan kein Konzept. Es sind einfach Phasen, die ich immer wieder für mich dann halt suche. Manchmal ist es tatsächlich einfach ganz laut Gitarre zu spielen für mich selbst. Das klingt jetzt total bescheuert, aber es ist halt was anderes in der Band, im Kontext zu arbeiten und auch live zu spielen, als wenn man einfach mal für sich was macht. Und das für sich sein ist, glaube ich, das sind die Momente, die ich dann einfach brauche. Manchmal muss es laut sein, manchmal muss es leise sein, manchmal muss ich einfach weg sein. Das habe ich nicht so oft und insofern ist es manchmal auch einfach die Autofahrt.
Ja, letztendlich ist es ja auch so, dass auch, sage ich mal, in der Lautstärke kann eine gewisse Art von Entspannung sein. Mhm. Also ich kann auch bei Slayer wunderbar einschlafen, wenn ich will.
Das können nur Metal-Fans.
Das ist, ja, das kenne ich auch. Genauso, ja. Aber es ist ja, glaube ich, entscheidend, dass man den Regler selber in der Hand hat und nicht, dass jemand anders den Regler in der Hand hat. Ja. Und solange man das kann, kann man ihn wahlweise von 1 bis 11 drehen oder von 0 bis 11 drehen. Gibt es denn da auch eine Art von musikalischer Unterstützung bei dir? Hast du spezielle Musik, die du dann hörst? Hörst du dann bewusst etwas Härteres auch? Oder magst du dann eher die, ich weiß, du bist ja auch ein großer West Coast-Freund, hörst ja auch Patti und Springsteen wie wir. Gibt es da was, was dann dir hilft irgendwie musikalisch? Hast du irgendwie so einen Kraftsong, so einen Power-Song, der dich dann wieder so ein bisschen rausholt aus dieser stressigen Situation, in der du vielleicht gerade bist?
Tatsächlich, je stressiger es wird, umso weniger Musik höre ich. Das war früher natürlich auch anders, aber ich traue mich dann nicht, die Zeit zu nutzen, in Musik abzutauchen, lustigerweise. Ich fange dann an, Country zu hören. Mhm. Viel Country. Und da passiert es dann oft, dass ich dann die Akustikgitarre vor der Wand nehme. Die hängt bei mir immer im Büro. Und dann spiele ich dazu oder singe dazu. Und das holt mich auf eine ganz andere Ebene.
Was denn zum Beispiel?
Ach, das ist von Garth Brooks über Tim McGraw, Jelly Roll, da ist alles Mögliche dabei.
Schön.
Ja, und das ist so ein bisschen meine Herzensmusik. Und das ist auch tatsächlich, obwohl ich aus Metal komme, ich bin mit Metal ja wirklich aufgewachsen, mein erster Song, den ich so wirklich mal bewusst gehört habe, war Breaking the Law, da war ich 9. Und danach ging's los, habe ich alle Metallica-Alben irgendwie gefressen, das weiß ich noch, da bin ich damit auch eingeschlafen, ne, mit Ride the Lightning und so, da war ich dann 11, ja. Also ich bin wirklich damit mit Metal groß geworden. Und inzwischen ist es so, wenn ich Sport mache, dann höre ich Country, weil dann nicht die Musik den Takt vorgibt, sondern ich bleibe in meinem Tempo und ich laufe dann über die Felder und höre dann irgendeinen Country-Song und bin dann halt voll drin. Ja? Und,
schön.
Aber in meinem
Tempo.
Sehr schön. Und Eagles, bin ich ein riesengroßer Eagles-Fan. Da kann ich dann gut Sport bei machen. Gerade Laufen geht mit Country halt super. Also wenn ich da jetzt anfange, irgendwie Metallica oder Slayer zu hören, dann habe ich ein Problem, weil dann bin ich nach einem Kilometer einfach platt. Und so, das ist, glaube ich, so meine Go-To-Musik. Und vor allem, wie gesagt, da nehme ich dann die Akustikgitarre plötzlich in die Hand und dann fahre ich runter. Ne? Dann gehe ich dann auf eins runter. Ja.
Mit den Eagles verbindet euch ja auch ein bisschen was, weil die haben ja auch zwischendurch eine sehr lange Pause gehabt. Bis sie dann auf einmal wieder da waren, bei der Hell Freezes Over, bei diesem Akustikkonzert mit dem legendären Zitat "For the record, we never broke up."
Ja.
Und das war ja bei euch auch so. Übrigens habe ich die Platte heute noch gehört.
Ja?
Ja, genau. Ah, cool. Deswegen ist mir das nochmal ein Begriff geworden. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich meine, jetzt habt ihr quasi den ersten Schritt gemacht. Ihr habt eine tolle Firma, ein tolles Umfeld. Ihr habt die Leute jetzt erstmal erreicht mit zwei Tourneen. Das kann es ja noch nicht gewesen sein, sondern da wollen die Leute ja auch mehr und ihr wahrscheinlich auch. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen Blut geleckt.
Unbedingt, das war jetzt der Anfang. Und wir sitzen schon mitten im zweiten Album sozusagen. Die ersten Songs sind geschrieben. Ich habe heute Mittag, ich sitze gerade an der Nummer dran, an der habe ich heute Mittag noch ein bisschen was feilen können. Und mein Kopf ist komplett ausgerichtet auf Album Nummer 2. Und das wird sehr, sehr interessant. Also es ist für mich immer eine Challenge, dass die Songs eines Albums nicht alle gleich klingen. Das ist jetzt erstmal komisch für jemanden, der Metal hört, also vor allem auch für mich, weil ich liebe das auch, mal eine Pantera-Scheibe einzuschmeißen, gerade die alten, und dann will ich dann auch 40, 50 Minuten auch diese Energie halt auch haben. Für mich als Songschreiber ist es aber total konträr, ich brauche eine andere Challenge bei meinem nächsten Song. Und da ich ja Gitarrist und Sänger gleichzeitig bin, habe ich ja viele Freiheiten, mich daran zu hangeln. Und wir schreiben auch inzwischen viel mehr zusammen als Band. Da kommt viel mehr Input von allen Seiten.
Können die anderen beiden auch schreiben?
Ja, also ne, wir basteln uns viel zusammen tatsächlich. Ja, die Nummer, an der ich heute zum Beispiel gesessen habe, das ist ein Riff von Pogo. Das wir halt alle super fanden. Mhm. Also das hat Pogo letzte Woche einfach mal in den Chat gestellt und gesagt, was haltet ihr von dem Riff? Und wir so, ja, es ist mega. Und dann habe ich direkt mal angefangen, da drum herum zu schreiben, ein bisschen Strophen. Dann habe ich jetzt ein Refrain gemacht. Und auch zu gucken, wie gehen wir mit diesem Riff um? Ist das ein Riff, was alleine bleibt? Ist das ein Riff für einen Teil, also wie ein Refrain? Kommt da Gesang drauf? Kommt da kein Gesang drauf? Und so weiter. Das sind dann halt so Sachen, da probiere ich mich dann halt viel alleine aus. Mhm. Weil ich muss mich auch als Sänger da mit identifizieren und wohlfühlen. Und das muss auch später funktionieren, da drauf zu singen, wenn ich Gitarre spiele. Das darf dann
und die richtigen Worte finden und die richtigen Themen.
Ja,
ja. Themen. Habt ihr so ein Themenspektrum? Kommen die Themen so? Ich meine, ihr habt ja... Ich meine, die Themen, die ihr habt, das sind ja nicht so typische 80er-Jahre-Metal-Themen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sondern ihr habt ja sehr, nicht nur Rise and Shine, sondern auch bei den anderen Titeln, zumindest das, was ich verstehe, das geht ja sehr ehrlich, sehr authentisch zu. Ihr habt Situationen, die ihr beschreibt.
Ja.
Und da geht es jetzt nicht um Mädels und heiße Backstage-Partys.
Tatsächlich ist es so, dass ich oftmals ein Bild nehme und das muss jetzt auch nicht authentisch sein. Und das male ich dann einfach aus. Und das, ich nehme jetzt mal Bang Bang zum Beispiel, das ist eigentlich Cupid, der durch die Gegend fliegt und aber nicht irgendwie die Leute mit seinen Liebespfeilen abschießt, sondern halt auch ein bisschen Unfug anstellt. Ne? Und die Situation, wie man dann halt sozusagen durch den Himmel schwebt, ne, und was man auf dem Weg dorthin sieht und so weiter, das ist eigentlich Teil des Songs und das ist natürlich völlig unrealistisch. Aber das sind einfach Bilder, die für mich dann so eine gewisse Zweideutigkeit dann auch oftmals haben. Ja, und so zum Beispiel Bang Bang, Baby, You're Dead. Also ich erschieße da ja keinen. Das ist schon mit einem Augenzwinkern gesehen und das ist eigentlich der Cupid, der halt mal jetzt nicht mit seinen Pfeilen geschossen hat, sondern der gedacht hat, so, ich muss jetzt hier nicht nochmal mehr Leute auf der Erde verkuppeln, ne? Sondern ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen Spaß. Sowas kann passieren. Oder auch so eine Roadmovie-Thematik wie bei Crash and Burn. Ja, der Sänger oder der Protagonist, der ja, befindet sich sozusagen auf einem Roadtrip ins Nirgendwo, so ein bisschen wie diese Filme California damals noch mit Brad Pitt und so weiter, so ein bisschen Roadmovie-Romantik, ja, ohne zu wissen, ob man hier jetzt Bonnie und Clyde-mäßig drauf geht in dem größten Abenteuer seines Lebens oder einfach das Abenteuer erstmal genießt und guckt, ob das Herz in Flammen aufgeht oder das Auto in Flammen aufgeht. Ja, das ist so ein bisschen die Zweideutigkeit. Sowas finde ich eigentlich immer ganz nett und dann natürlich halt so das ein oder andere Persönliche auch. Last Man Standing zum Beispiel ist auch ein sehr persönlicher Song. Der geht tatsächlich um diese Band, also um diese drei Personen. Den habe ich damals geschrieben als um diese Band herum. Ja, also wir sind quasi für uns the last man standing. Also wir stehen halt immer noch. Ne? Und manchmal, es gibt Melodien in meinem Kopf, da weiß ich noch nicht, ob es Songs werden später. Und wir stehen auf jeden Fall zusammen. Ja, sowas passiert halt
an. Das hört sich gut an. Und das ist was man auch als Schlusswort nehmen kann. Aber bevor wir dazu kommen, du sagst, Songs sind jetzt in der Mache. Wann geht ihr ins Studio? Wann kommt es raus? Gibt es da schon einen Plan?
Ja, also wir wollen im August anfangen aufzunehmen. Haben dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit wie beim letzten Album. Wir wollen das Album, das fertige Album tatsächlich im Oktober, November abgeben.
Schon. Wow.
Also okay. Das ist wirklich, da muss auch noch ein bisschen was für organisiert werden. Mein Part ist natürlich jetzt erstmal genügend Material auch zu haben, was wir aufnehmen können. Und das muss aber auch dann sitzen. Also die Arrangements, da feilen wir schon jetzt so ein bisschen im Demo-Stadium und gucken, welche Richtung das geht. Aber da müssen wir auch noch ein bisschen was spielen und proben und üben. Das muss halt auch einfach nochmal so eine eigene Dynamik bekommen, eine Banddynamik, dass das dann auch später wieder ein Guss ist. Ja, und dass wir auch alle das mit Überzeugung auch machen können. Weil sonst brauchst du den Song auch nicht aufnehmen. Also wenn ihn keiner spürt oder wenn den einer nicht spürt, dann hast du schon wieder ein Problem. Und deswegen ist das schon eine Challenge jetzt für uns. Wir gehen ja alle drei auch noch einem anderen Job nach. Ich habe noch ein bisschen Family im Rücken und die freien Minuten oder die freien Stunden sind da, die kann man zählen. Und jetzt konzentrieren wir uns da ganz dolle drauf, diesen Sommer das zu finalisieren. Ja, also das ist jetzt wirklich Next Step.
Super. Ich bin sehr gespannt. Werdet ihr das Album wieder in Frankfurt aufnehmen? Gibt es da schon einen Plan? Oder wo wollt ihr das machen? Oder zu Hause? Oder?
Das steht noch nicht fest. Also zu Hause nicht. Wir suchen noch final einen Raum, wo wir das Schlagzeug recorden. Mit dem Studio 301 ist es momentan nicht sicher, dass das klappt, weil auch viel Equipment, was wir damals hatten, gerade nicht zur Verfügung steht. Aber das ist auch noch nicht ausgeschlossen. Und die Gitarren werden wir diesmal ein bisschen digitaler aufnehmen. Wir haben, wir werden das schon mit Verstärkern machen, aber wir haben das vor, diesmal mit Amp-Simulationen zu machen. Wir haben da vieles schon vorliegen. Das werden wir so wahrscheinlich mit Nils irgendwo in Räumlichkeiten machen, die jetzt nicht großartig soundproof sein müssen oder so. Und Gesang, da sind wir eigentlich auch relativ flexibel. Also da haben wir viele Möglichkeiten, Gesang aufzunehmen.
Ich bin sehr gespannt und werde sicherlich an der Seite irgendwo wieder ein bisschen verfolgen dürfen. Ja, danke, dass du da warst. Also ja, das Mensch, war wirklich sehr, sehr schön. Einladung. Wir stoßen noch mal kurz an.
Mega.
Dein alkoholfreies Bier, kann man ja sagen, du musst ja noch nach Hause fahren, ist noch gleich gefüllt. Mein Bier ist schon fast wieder leer. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach fast 20 Jahren, die wir uns kennen, 47 Minuten sprechen können. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke dir.
Tobi, bis bald.
Bis bald.
Das war The Block of Rock und wer weiß, vielleicht geht es an dieser Stelle bald wieder weiter. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem, erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!